Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Ja, willkommen zur zweiten Stunde des Lokalmagazins. Wir haben hier eine Vorproduktion, aber wir haben drei Gäste für euch und die stellen sich vielleicht einfach einmal selber vor. Genau, damit ihr mal wisst, mit wem wir hier sprechen.
Ja, hallo. Hallo Solveig. Wir hatten es gerade von der Aussprache von Vornamen auch. Und mein Vorname kommt aus dem Griechischen, der ist Argyro, wie man ihn auf Deutsch ausspricht, aber Argyro eigentlich auf Griechisch. Das heißt, wir haben quasi das gleiche Thema. Unsere Namen werden mal so und mal so ausgesprochen. Ja. Mein Name ist Argyro Mafromatis. Ich bin in der Stadtbibliothek in Reutlingen für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Veranstaltungsarbeit, vor allem im Erwachsenenbereich, tätig.
Ja, danke.
Ja, mein Name ist Axel Blase. Ich trage auch einen nordischen Namen. Und ich bin verantwortlich für die Musikbibliothek in der Stadtbibliothek Reutlingen. Ja, und habe noch eine weitere Kollegin mitgebracht.
Hi, mein Name ist Susanne Luckert und ich bin als Medienpädagogin bei der Stadtbibliothek angestellt und mache vor allem Vermittlungsarbeit und aufsuchende Bibliotheksarbeit. Das heißt, ich fahre durch die Gegend.
Ja, schön. Ja, wir haben euch eingeladen, weil die Bibliothek Reutlingen ja eben, wie wir gemerkt haben, nicht nur Bücher verleiht, sondern auch verschiedene Aktionen bietet. Also es gibt irgendwelche Veranstaltungen oder kleinere Runden, in denen man teilnehmen kann. Und da haben wir jetzt ja eigentlich auch eine ganz gute repräsentative Menschen zu Besuch. Und möchtet ihr vielleicht ein bisschen ausführlich erzählen, was ihr macht? Also Axel.
Ja, gerne. Also die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, die machen gerade einen ziemlich großen Wandel durch in den letzten Jahren. Und wir haben festgestellt, dass wir die Menschen gerne mit neuen Angeboten erreichen und auch ganz viele Menschen im Haus haben. Und deswegen haben wir ein relativ breites Veranstaltungsprogramm. Jetzt für den Musikbereich kann ich eine Sache erzählen. Wir haben vor 5 Jahren ein großes Projekt angelegt und angestoßen und haben 50.000 Euro bekommen vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft und konnten mit dem Musikinstrumente anschaffen. Das sind sogenannte Tischharfen, sehr einfach zu spielende, aber schön klingende Zupfinstrumente. Und mit denen machen wir in der Zwischenzeit wirklich viele Veranstaltungen. Also wir erreichen da viele Leute, die selber zum Musizieren zu uns ins Haus kommen. Kann ich später vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu sagen.
Gerne, ja.
Ja, also vielleicht kann man noch dazu sagen, dass natürlich eine Bibliothek heutzutage nicht mehr primär vom Bücherverleih alleine lebt oder besteht. Genau, ist natürlich weiterhin ein wichtiger Bestandteil, aber es natürlich viele andere Medien auch bei uns gibt. Der Axel hat es jetzt schon gesagt, Musikinstrumente, das ist natürlich was Besonderes. Natürlich haben wir auch sehr viele digitale Medien, Spiele, verschiedene Lernutensilien und darüber hinaus, und wir sind ja heute vor allem da auch, um über die Veranstaltungen zu sprechen, kann man schon sagen, dass eine Bibliothek in fast gleichem Maße auch ein Aufenthaltsort und auch ein Veranstaltungsort ist. Und über die kleinen Treffs hinaus haben wir tatsächlich auch ein sehr solides Veranstaltungsprogramm im Abendbereich. Also da sind alle Bausteine im Veranstaltungsbereich vertreten, die eine Bildungs- und Kulturinstitution so anbieten.
Ja. Also das heißt, die Bibliothek Reutlingen ist es jetzt nicht nur da, also es findet in größeren oder mehr oder weniger großen Städten, ist die Bibliothek auch für andere Sachen da, also nicht nur Bücher zu leihen.
Ganz genau, das würde ich ganz klar so unterstreichen, ja.
Okay.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich eher durch die Gegend fahre. Also ich bin im ganzen Stadtgebiet in Reutlingen unterwegs. Meistens, also vor allem bei gutem Wetter, mit dem Mediabike. Das ist ein großes Lastenrad. Und da packe ich zum Beispiel Tablets rein, Roboter rein, PCs, aber manchmal auch Bücher. Und dann kann man mobil ausleihen. Oder ich fahre in Schulklassen und wir machen zum Thema Fakes was oder Trickfilme. Manchmal im Kindergarten entdecken wir vielleicht den eigenen Kindergarten mit Mikroskop und vielleicht mit Bestimmungs-Apps. Also ganz unterschiedlich und ganz flexibel tatsächlich. Und für alle, die uns nicht aufsuchen können, da komme ich einfach. Ne?
Cool. Ja, danke erstmal für den ersten Eindruck. Gut, dann hören wir jetzt ein bisschen genaueres zu den verschiedenen Veranstaltungen, die ihr so anbietet.
Ja, dann fange ich mal an. Genau, ich bin ja primär für den Erwachsenenbereich zuständig, wobei es ja immer auch Schnittstellen gibt in unsere Jugendbibliothek, in unsere schulbibliothekarische Arbeit mit der Musikbibliothek und der Medienpädagogik. Die Kollegen, Kolleginnen sitzen hier gerade nebenan. Also wir arbeiten natürlich auch alle miteinander. Deswegen sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen im Erwachsenenbereich. Da geht es natürlich viel auch um klassische Literaturvermittlungsformate, sprich Lesungen oder eben Buchvorstellungen, die im Gespräch stattfinden. Wir haben eine ganz niederschwellige, tolle Vorlesestunde, die findet jede Woche statt, die blaue Stunde am Donnerstag immer zwischen 17 und 18 Uhr. Und die setzen wir um zusammen mit dem LTT, mit der Tonne in Reutlingen und mit dem Zimmertheater Tübingen. Und da lesen Ensemblemitglieder aus den verschiedenen Theatern aus Literatur ihrer Wahl. Da sind immer so 20 Leute auf jeden Fall da, so auch ein ganz fester Kern, der sich dann immer überraschen lässt von verschiedenartiger Literatur, die gelesen wird, und es kostet nichts. Und ansonsten haben wir natürlich auch intermediale Konzepte, also wir versuchen Literatur über Musik auch zu vermitteln, hatten Anna-Katharina Hahn da, die hat ein Buch geschrieben über einen Chor, also über die Gesellschaft im Kleinen, inwiefern der Chor auch eine Gesellschaft ist mit seinen Reibungsflächen und dazu hatten wir den Reutlinger Kammerchor zu Gast, also solche Synergien gibt es dann auch. Und dann versuchen wir uns natürlich auch immer wieder in anderen Formaten, Poetry Slam, Lesen für Bier haben wir mal probiert. Das ist, da geht's Lesen für Bier, ja, das ist super. Das ist, kommt aus der Poetry Slam Szene. Und da sind alle, die kommen, dazu aufgerufen, einen möglichst absurden Text mitzubringen. Zum Beispiel so eine ganz schlecht übersetzte Gebrauchsanweisung. Und der Poetry Slammer, die Slammerin, die nehmen den Text und tragen den vor. Und das Publikum darf dann entscheiden, ob der Text an sich cooler war oder ob die Interpretation den so gut gemacht hat, wie er war. Und je nachdem wird applaudiert und der gewonnen hat, der bekommt Bier.
Ja, so witzig.
So einfach so witzig, genau. Und das haben wir im Sommer gemacht. Wir haben im Sommer auch nochmal die tolle Gelegenheit, auf unserer Dachterrasse Veranstaltungen zu machen. Da machen wir jetzt seit 3 Jahren unsere Rooftop-Sessions und das sind dann auch eben Konzerte oder eben Poetry-Slam-Formate, mehr Unterhaltungsprogramm am Abend. Ja, und dann haben wir natürlich ganz viel Kooperationsarbeit auch mit anderen Abteilungen im Kulturamt in Reutlingen. Wir sind ja eine Abteilung der Stadt Reutlingen, mit anderen Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung, aber natürlich mit ganz vielen Bildungs- und Kulturinstitutionen in Reutlingen, der Volkshochschule, mit Vereinen wie dem Frauenforum. Ne? Also da könnte man jetzt wirklich sehr lange aufzählen und suchen da unsere Schnittstellen zu gesellschaftsrelevanten Themen. Dann nenne ich vielleicht jetzt noch mal ein Beispiel. Dieses Jahr hat das Festival Kultur vom Rande in Reutlingen stattgefunden. Das ist ein Festival, wo es um Barrierefreiheit und um Inklusion und Teilhabe geht. Und wir hatten Raoul Krauthausen, den Inklusionsaktivisten, auch zu Gast. Der hat über seine politische Message gesprochen und danach ein Kinderbuch vorgestellt. Ja, also so als kleiner Einblick in die Veranstaltungsarbeit und vielleicht noch ein wichtiger Baustein sind co-kreative Angebote. Also da geht's um kostenfreie Angebote, wo die Teilnehmer, in denen die Teilnehmer einer Gruppe das Angebot für die Gruppe machen. Ne? Also das heißt, es hat niemand den Hut auf, es gibt keine Leitung, sondern man macht es so im Miteinander und unter anderem ist da auch ein Lyriktreff dabei. Da hören wir vielleicht später noch
genau,
mal mehr von. Ja,
das machen wir gerne.
Ja, zu dem Musikbereich kann ich ein bisschen was erzählen. Es ist klar, in einer Stadt wie Reutlingen, wo ein großes Musikleben ohnehin vorhanden ist, kann eine Musikbibliothek jetzt keine Riesenkonzerte stemmen. Wir haben auch keine Örtlichkeiten dazu. Also wir haben jetzt keinen Konzertsaal, der dafür wirklich geeignet wäre. Für uns ist immer relativ aufwendig, Musikveranstaltungen im Haus durchzuführen. Deswegen machen wir da relativ wenig, aber wie die Agiro schon gesagt hat, mit dem Kammerchor zusammen oder auch mal ein Konzert mit dem Chor, das sind Sachen, die wir umsetzen können, so ein, zwei, dreimal im Jahr. Oder auch die Rooftop-Sessions, da arbeiten wir eng zusammen und machen dann auch eine Musikveranstaltung im Juli nächstes Jahr zum Beispiel. Und das, was wir anbieten können, ist natürlich ein bisschen was anderes, als sonst in der Stadt läuft. Das ist auch, sehen wir auch so ein bisschen unsere Chance, uns auch zu präsentieren, dass wir Nischen kennen und finden. Mhm. Und das sind eher ausgefallene Sachen oder auch Instrumente, die eher selten gespielt werden. Oder eben, wir wollen keine Konkurrenz machen. Es gibt vom Kulturamt große Konzertreihen, Kammermusik und es gibt das professionelle Orchester wie die Württembergische Philharmonie. Mhm. Die haben ihre großen Konzertreihen und ihr Musikpublikum. Und das, was die Stadtbibliothek macht an Musikveranstaltungen, darf davon sehr wohl abweichen. Und wir sind da immer eigentlich kreativ und gucken, was wir machen können. Wir kombinieren manchmal einen Gospelchor mit zwei Jazzmusikern, die was Neues entwickeln sollen für ein Konzert, solche Sachen. Oder können da einfach andere Musikinstrumente in den Blickpunkt rücken, die nicht so häufig zu hören sind. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal eine Hammond-Orgel. Das ist ein originales Instrument aus den 70er Jahren, das so fast nicht mehr existiert, weil es auch nicht mehr gebaut wird. Diese Sachen sind dann eigentlich spannend.
Okay, das klingt irgendwie sehr interessant. Du hattest auch vorhin von Harfen gesprochen. Haben die denn auch was mit den Aufführungen? Kommen die da auch vor?
Ja, wir haben über 20 Musikinstrumente, die uns gehören. Durch ein Projekt wurden die finanziert. Und diese Harfen werden bei uns benutzt. Das heißt, wir verleihen die einen Teil davon und einen Teil haben wir immer da. Und ein Teil unserer Veranstaltungsarbeit ist, dass wir Musikgruppen organisieren, die bei uns im Haus wöchentlich kommen. Also die treffen sich und die spielen auf diesen Instrumenten anderthalb Stunden lang zusammen. Die organisieren sich selber, aber die nutzen unsere Infrastruktur zum Musizieren. Und tatsächlich so am Samstag vor dem zweiten Advent werden die im Haus dann auch für uns ein paar Weihnachtslieder spielen. Die gehen damit auch aktiv raus. Die spielen beim Verein für Sozialpsychiatrie am Mittwoch, 26. November, ein kleines Konzert, um auch weiterhin einzuladen, dass man das bei uns machen kann und das vorzustellen. Und sind damit sozial aktiv, auch in Pflegeheimen oder in anderen Einrichtungen, die inklusiv arbeiten, weil sich dieses Instrument speziell für diese Arbeit eignet und auch nicht unbedingt mit den gängigen klassischen Musikinstrumenten vergleichbar ist.
Ja, so wie gerade schon erwähnt, auch bei der Medienpädagogik gibt es ganz viele Kooperationspartner oder Kooperationen eben mit Schulen, anderen Institutionen, aber auch mit anderen Abteilungen im Haus oder auch mit unseren Zweigstellen. Und man kann das gar nicht immer so ganz eingrenzen. Also es ist irgendwie alles möglich. Ja? Alle Arbeit, die wir irgendwie machen in der Bibliothek, man kann immer wieder neu erschaffen, neue Formate entwickeln. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Und ich habe ja von dem Media Bike schon gesprochen. Und jetzt in Herbst-Wintermonaten nutzen wir das eher als Transportfahrzeug. Mhm. Ja, also es hat einen großen Aufbau. Und als Beispiel, wir hatten jetzt den Tommy Kindersoftwarepreis. Das läuft deutschlandweit mit 40 anderen Bibliotheken. Testen wir Apps mit Kindern und die müssen sie dann auch bewerten und es fließt in ein großes Gesamtergebnis zusammen. Es läuft dann sogar das Ergebnis nachher auf Kika und da sind wir dann mit den Tablets in die Schulklassen gefahren und haben mit den Kindern in ihrem Klassenzimmer mit den Lehrern vor Ort einfach im Unterricht Apps gespielt. Ja, das fanden die natürlich große Klasse, aber tatsächlich die Lehrer auch. Ja, es hat denen, glaube ich, auch ganz viel Spaß gemacht. Und so unterschiedlich ist auch die Arbeit, die wir in der Medienpädagogik machen. Ne? Also vom Roboterführerschein, was wir nur im Kleinen mit der Kinderbibliothek vielleicht machen oder eben auch bei so großen Initiativen eigentlich mitmachen, ob das jetzt der Tommy Kinder Softwarepreis ist oder bei der Code Week mitmachen oder beim Safer Internet Day und auch da verschiedene Angebote machen und da dann aber wieder mit der Erwachsenenbibliothek oder mit anderen Bereichen einfach zusammenarbeiten.
Also weil Medienpädagogik, jetzt hast du viel von neuen Medien gesprochen, benutzt ihr aber auch irgendwie die Bücher oder was in der Bibliothek so da ist?
Ja, wir kooperieren praktisch auch immer so ein bisschen zusammen. Das heißt, wenn ich zu einem bestimmten Thema eine Veranstaltung mache, ja, also zum Beispiel beim Festival Kultur vom Rande, dann habe ich auch viele Bücher mitgenommen, wo das Thema Inklusion ist oder wo einfach Inklusion auch gelebt wird. So, und dann aber passend auch eine App, wo das in Kontext ist oder auch mal CDs oder ja, also ganz unterschiedlich. Und natürlich, ich finde auch die Arbeit mit alten Medien ganz spannend, ja, ob das der Diaprojektor oder die Schreibmaschine ist, ja, das gehört auch dazu. Und ganz oft bei den Sachen geht es aber eher ums Gespräch dazwischen, also ob mit Eltern, mit Kindern, mit Lehrkräften, ja, also wie nutze ich, was nutze ich, warum, so Selbstreflexion spielt dann ganz große Rolle.
Wolltest du dazu was sagen?
Ich gehe mit der Kollegin, ja, okay, weil ich das total fühle und weil es natürlich einfach bei der Gesamtarbeit auch um Informations- und Medienkompetenz geht und darum eben auch Zeitungen ordentlich zu nutzen. Und damit ist die gedruckte natürlich genauso noch gemeint wie die digitale und Bücher genau wie E-Books und wie auch Formate, wo es darum geht, Social Media ordentlich zu nutzen, ne? Also ich meine, das ist einfach unser Anliegen als Bibliothek in all diesen Bereichen, auch Hilfestellung zu bieten.
Und ich wollte ergänzend dazu sagen, wir haben ja in der Bibliothek, ich habe es vorhin erwähnt, mit dem digitalen Wandel eine große Aufgabe. Ganz spannendes Thema, wenn zu uns die Kinder kommen und nicht mehr wissen, wie der CD-Player funktioniert, dann wundern wir älteren Leute sich, wir wundern uns da einfach drüber, können das kaum fassen, aber es ist ja logisch, weil Musik von den Jungen ganz anders gehört wird in der Zwischenzeit. Und es gibt aber gleichzeitig immer noch dieses haptische Erleben, das man zum Musikhören wohl auch gerne hat. Und es ist jetzt quasi auch wieder so ein Revival der LP da und auch, dass man quasi Musik auflegt wie früher. Also dann auch analoge Musik abspielt. Und genau das spüren wir und bekommen auch als Rückmeldung von den jungen Leuten. Wir haben im Moment gerade einen Plattenspieler aufgestellt, weil man da seine LPs digitalisieren kann. Und dann kommt auch die Frage, ja, kann ich da meine Platte auch mitbringen und mir das anhören? Und wir werden auch demnächst im neuen Jahr was einrichten, dass wir so eine kleine Platten- oder Vinylbar haben, sodass man LPs auflegen und anhören kann. Und damit thematisieren wir einerseits quasi, wie funktioniert denn Musikhören überhaupt oder Musik produzieren oder was gehört da alles dazu? Digital heißt ja immer nur, das ist irgendwie im Raum und erreicht meine Ohren für die meisten Menschen jetzt, die nicht wissen, wie Musikproduktion wirklich funktioniert. Und da kann man über uns jetzt quasi eigentlich auch so reell erleben, was gehört denn alles dazu, damit Musik entsteht und was sind denn auch die akustischen oder physikalischen Aspekte davon und wie funktioniert das überhaupt? Und es ist ganz spannend zu sehen, eben von Jungen bis zu älteren Leuten, alle Altersgruppen da, jeder auf seine Weise von betroffen ist.
Was bietet denn die Bibliothek außerhalb von euren Themengebieten noch so für Veranstaltungen an?
Ja, das ist gut, dass du es fragst. Natürlich sind wir jetzt hier zu dritt und vertreten mit Herzblut unsere Themen. Wir haben aber ja auch schon erwähnt, arbeiten auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen eng zusammen. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Pfeiler in der Stadtbibliothek Reutlingen ist die Kinderbibliothek, wo die Kolleginnen nicht nur den Medienbestand natürlich immer wieder erneuern und sich da um all diese Belange kümmern, sondern auch ein ganz reges Veranstaltungsprogramm auf die Beine stellen. Da geht es viel um Lesekompetenz, um Verständniskompetenz, aber auch um Technik. Also es gibt eine Kooperation mit dem VDI, das ist der Verein Deutscher Ingenieure. Genau, die Kollegin nickt, ich habe es richtig entschlüsselt. Und da werden dann unterschiedliche kleine Experimente durchgeführt und Sachen gebaut. Das ist nochmal einfach ganz, ganz stark vertreten in unserem Veranstaltungsprogramm sind die Veranstaltungen für die Kids. Und dann haben wir eine Jugendbibliothek und daran angekoppelt auch die schulbibliothekarische Arbeit. Und ich habe mal in der Statistik vom letzten Jahr geguckt. Also wir hatten, glaube ich, 100 Schulklassenführungen übers Jahr verteilt. Also da ist einfach jede Woche ist da was los und da werden die Angebote der Bibliothek gezeigt und es wird eben einfach nochmal klar gemacht, wie einfach zugänglich für jeden so eine Bibliothek ist und was man da auch alles nutzen kann.
Mhm. Ja. Wer sind denn die Leute, also woher kommen die ganzen Schulklassen? Ist das Reutlingen? Wie groß ist da das Einzugsgebiet?
Das ist Reutlingen und die Teilorte. Mhm. Ja, genau. Und die kommen, also ich meine, die kommen ja auch auf uns zu, weil die wissen, dass wir dieses Angebot haben. Aber wir haben eben eine Kollegin, die ist speziell für die schulbibliothekarische Arbeit zuständig, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und die hat unglaublich viele Kontakte. Und ja, daher ist die Verbindung da schon sehr gut.
Ganz generell, welche Menschen sprecht ihr an? Also ihr habt sehr verschiedene Angebote. Wer kommt da? Vielleicht so einen groben Überblick, wer so die Zielgruppe ist?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ja. Ja, also in meiner Statistik steht ganz oft bei den Angeboten 0 bis 99. Ja, also ne, wir versuchen, die Familien anzusprechen, wir versuchen, Jugendliche anzusprechen, wir versuchen Schüler, Lehrkräfte und eigentlich sind wir ein Ort für alle. Ne, ob jetzt nur unser Haus oder eben auch die Arbeit, die wir nach außen hin machen. Und das kommt immer ganz auf die Veranstaltung einfach drauf an. Und wir versuchen wirklich für alle was zu machen, ne, so dass jeder was finden kann, mal natürlich mit verschiedenen Kooperationen, ja, weil wir die Fähigkeit vielleicht auch gar nicht haben. Weil wenn es jetzt ein Gebärden-Workshop zum Beispiel ist oder zum Thema Demenz, war vor kurzem eine Veranstaltung, ja, und dann einfach sich auch Experten reinholt, so. Oder auch viel mit Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten, die zum Beispiel auch vorlesen. Ne? Es gibt so einen Lesespaß mit dem Rüsseltier oder auch in den Zweigstellen gibt es ganz viele Ehrenamtliche, die vorlesen oder auch Kooperationen mit den Schulklassen haben. Also es ist wahnsinnig unterschiedlich. Und klar, jetzt bei der Arbeit, die ich mit dem Mediabike mache, versuche ich natürlich immer mehr Menschen anzusprechen und zu zeigen, wo man uns finden kann. Ne? So. Ja. Und für alle, die eben nicht ins Haus gehen können, versuchen wir auch unsere digitalen Angebote natürlich auch zu erklären, zu verstehen. Ja, und wir natürlich auch Kunden aus dem Umkreis haben, ja, von der Alp, die regelmäßig kommen oder ja, aus den umliegenden Dörfern, ja, weil die nächsten ganz großen Bibliotheken sind natürlich noch mal weiter weg. So, und wir haben halt wirklich einen riesigen Bestand und wirklich viele Veranstaltungen.
Ja, ich würd da auch nochmal einsteigen. Das ist sicherlich so, dass es sich, wie Susanne gesagt hat, auch ganz stark an der Veranstaltung orientiert. Und wir tatsächlich eben versuchen, für jeden was in seinem Segment anzubieten. Wir haben natürlich Autorinnenlesungen. Da kommen auch Leute mal aus Stuttgart. Ne? Neulich war Hans-Josef Orteil da, dann ist es mal ausverkauft. Dann kommen wirklich viele, viele Leute von auch weiter weg. Wir haben aber auch einfach bei uns im Haus einen starken Standort für Lernende. Wir haben in Hochphasen des Lernens, kurz vorm Abi zum Beispiel, haben wir das ganze Haus voll mit Schülerinnen und Schülern, die wirklich alles umfunktionieren zum Tisch. Ja, um da zu sitzen und zu lernen. Ja. Und also könnte man das jetzt weiter aufspalten in die unterschiedlichsten Bereiche. Ja, wir haben auch eine Ausstellungsarbeit, die sich ans Kulturpublikum richtet. Wir machen aber auch Themenausstellungen. Im Februar ist eine zum Thema Fake News angesetzt, wo sicherlich wieder Schulklassen auch da sein werden, wo aber auch älteres Publikum, was eben unsere bildenden Kunstausstellungen sonst auch besucht, sich natürlich auch dann mit dem Thema auseinandersetzen wird. Also wir haben durchaus auch Sachen, wo dann unterschiedliche Zielgruppen, glaube ich, zusammenkommen. Ja, und das ist ja dann haben wir es ja geschafft, wenn wir das hinkriegen. Das ist natürlich das Optimum.
Und ein Bereich wäre noch, der auch durch das Tischhaufen-Projekt mit den Musikinstrumenten entstanden ist, zu erwähnen. Das ist der Bereich Vielfalt, Interkulturelles. Wir haben mit der Kollegin aus unserer Bibliothek eben gemeinsam eigentlich dieses Projekt auf die Füße gestellt und dann auch umgesetzt. Und es kam schon zur Sprache, auch Seniorenarbeit ist ein Aspekt, wenn man so Workshops mit diesen Instrumenten für Demenzkranke anbietet, die in dem Bereich tätig sind, so muss man sagen, dann findet es eine neue Bestimmung sozusagen auch. Und genau, die Kollegin von der Vielfalt, die macht auch noch andere Sachen, Interkulturelles habe ich gerade erwähnt. Das heißt, es gibt eine Reihe Deutsch im Alltag, die bei uns wöchentlich auch stattfindet, wo die ganzen Flüchtlinge sozusagen eingesammelt werden und die eben Deutsch lernen und miteinander üben. Da gibt's Lernbegleiter, die treffen sich regelmäßig bei uns im Haus. Auch ein Aspekt, den wir quasi auch auf aktuelle Entwicklungen dann aufgreifen und dann in unser Programm mit aufnehmen.
Apropos Sprachen, wie ist es denn bei euch in der Bibliothek? Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich auskennt. Habt ihr da verschiedene Sprachen auch vertreten in Büchern oder in Medien oder ist es Deutsch, vielleicht Englisch oder was habt ihr da noch?
Wir gucken uns alle an, genau.
Also tatsächlich besonders gut auskennen.
Niemand von uns, glaube ich, kennt sich jetzt explizit gut aus.
Also wir haben sehr
viele
Sprachen, das stimmt. Ja. Aber wie viel das jetzt genau, da sind wir jetzt leider überfragt, aber das geht. Also Bücher in Griechisch oder Englisch, Englisch sowieso, Englisch, Französisch, die Hauptsprachen sowieso, bis hin, Kroatisch hatten wir vielleicht mal, haben wir nicht mehr, bin ich nicht ganz sicher, aber...
Ich würde sagen, dass wir nach den Bedarfen gucken, richtig, natürlich. Wir haben jetzt auch einen Bestand in ukrainischer Sprache angeschafft. Also es ist, in der Bibliothek muss man ja immer gucken. Ja. Man kann nicht einfach immer nur mehr Bücher sammeln oder mehr Medien sammeln, weil irgendwann ist das Haus voll. Und wir haben ja auch den Anspruch, aktuell zu sein. Dementsprechend wird jedes Jahr auch immer wieder geprüft, wie ist der Verleih, wie ist der Bedarf, ne? Und dann werden Segmente auch wieder ausgetauscht und anders aufgestellt. Aber wir haben auch ein mehrsprachiges Sortiment. Und wie das genau aufgestellt ist, das müssten wir jetzt Tanja fragen, die heute nicht dabei ist. Genau, aber deswegen sind wir ja auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die jeweilig ihre Expertise gut vertreten.
Okay, ja, trotzdem, es war doch trotzdem eine gute Info. So, wir haben jetzt ja einiges über die ganzen Veranstaltungen gehört. Und Damaris und ich waren gestern auch bei einer zu Gast, also wir durften zuhören. Und das war der Lyriktreff. Agiro, magst du dazu ein bisschen was sagen? Was sind das für Leute? Wie sind die da hingekommen?
Ja, klar, gerne. Also toll erstmal, dass ihr gestern dabei wart. Ja, dann habt ihr ja schon mal einen Eindruck bekommen. Das ist jetzt eben so ein co-kreatives Angebot, wovon ich vorher gesprochen habe. Vor 2,5 Jahren kam eine Literatur-, Lyrik-interessierte Besucherin auf mich zu und hat gefragt, ob wir nicht mal so einen Lyriktreff gründen wollen. Wir sind für sowas offen. Ja, da muss man natürlich kurz mal überlegen. So Lyrik, ganz schöne Nische. Ja, wen kriegen wir da? Wird es genug Leute interessieren? Aber wir dachten, wir starten einfach mal. Und haben eigentlich schon beim ersten Treffen echt enormen Zuspruch gehabt. Ja, und auch schön zu sehen, dass es auch über ganz viele Altersgruppen hinweg dann auch Interessierte gab. Und wir haben einfach mal offen gestartet mit, was verbindet alle, die da sind? Alle interessieren sich für Lyrik. Und was wollen wir jetzt mit diesem einen Treffen im Monat machen? So. Ja. Und dann waren da schon viele dabei, die selber schreiben und andere eben, die sich für Lyrik interessieren. Und wir haben uns jetzt 2,5 Jahre lang so durchgearbeitet, haben über Gattungen gesprochen, haben über aktuelle Lyrikerinnen und Lyriker gesprochen und haben jetzt aber einen harten Kern von 12 bis 15 Leuten, die alle selber Texte schreiben. Und jetzt sprechen wir in den Treffen, wie ihr es gestern ja auch gesehen habt, über diese Texte. Wir überlegen uns immer ein Thema und es werden Texte mitgebracht und die liest dann immer die jeweilige Person vor und dann sprechen wir über den Text. Und es ist ein schönes Miteinander. Das ist, da geht es still auch manchmal zu. Da wird zugehört. Da wird auch empathisch damit umgegangen, dass jemand da gerade was sehr Persönliches auch mit dem Rest teilt. Da wird es auch mal emotional. Also da ist von allem was dabei. Und das tut der ganzen Gruppe, glaube ich, gut, so einen Safe Space zu haben, wo man über sowas sprechen kann, ja.
Könnte da theoretisch, wenn jetzt Leute interessiert sind, könnte man sich dann nochmal anmelden oder da mitmachen?
Genau, da muss man sich nicht mal anmelden. Das ist immer der zweite Mittwoch im Monat um 17 Uhr, kostenfreies Angebot. Man findet es auch in unserem Monatsprogramm oder auf unseren Werbeflächen, genau. Und dann kommt man einfach vorbei und lässt es mal auf sich zukommen. Und wenn man einmal dabei war, kann man wiederkommen oder auch nicht, ne? Das ist so ganz entspannt.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören einfach mal rein von dem, was wir uns da von rausgenommen gesucht haben. Viel Spaß.
Bei mir liegt jetzt gerade die Seite mit Mechthilds Texten oben.
Ja.
Mhm. Gut, dann Mechthild gerne.
Schöne Wörter. Ich glaube, meine Tochter findet mich ab und zu wirklich von gestern einfach altmodisch. Bei einem Gespräch über Geld und Erbschaft habe ich im Zusammenhang mit Zuwendungen das Wort erklecklich verwendet. Sie findet das Wort so schön, so niedlich und von gestern. als hätte ich ein Häppelbäckchen auf den Tisch gelegt. Zunächst war ich erstaunt, dann gerührt und stolz auf mein Kind, die erwachsene Frau, die Freude und Lust an und auf Sprache hat. Es gibt Wörter, auch eher altmodisch, die zwischen niedlich und explosiv pendeln. Frieden. Adam und Eva, sie waren so zufrieden in Eden. Alles war da, war immer da, bis zum ersten Wenn und Aber. Ein Reiz mit Folgen. Wenn und Aber und Gar sind des Teufels wahr. Als Sprichwort. Schöne Wörter. Wir sprechen über erkleckliche Summen. Was für ein harmlos altmodisches Wort im Zeitalter der Schulden und Kriege müsste da noch hin. Wie ein Häkeldeckchen verschleiert die Sprache den bedrohlichen Zustand, pendelt zwischen niedlich und explosiv das Wort Frieden.
Dumme oder auch nicht dumme Frage, was heißt das erklecklich? War das ein Versprecher oder ist das ein echtes Wort?
Ja. Erklecklich ist ein Wort, in dem etwas versteckt werden soll. Keine genaue Angabe von wie viel. Oder es geht um viel.
So wie die Maul das was verheimlicht.
Ja, genau.
Erkleckliche Mengen an Fleisch.
Ja, aber vielleicht mal so ganz als Sidestep, was hier auch auftritt. Wir haben Begriffe, die wir verwenden, aber nicht genau wissen, was sie bedeuten. Und da gehört Frieden genau dazu. Frieden ist eine dermaßen diffuse Bezeichnung. Ja, das kann alles sein, vom Zustand über eine Entwicklung, über einen Vorgang. Es kann eigentlich alles sein. Mhm. Jeder schmeißt das Wort rein und jeder versteht etwas anderes darunter.
Aber das ist eben unser Konflikt. Genau. Es gibt immer nur begrenzt Frieden. Mhm.
Ja. Häppchenweise. Mhm. Ich finde das genial, ehrlich gesagt, dass du am Anfang das ja fast so prosaisch dargestellt hast, also vom Schreibstil, weil das eben noch mehr zeigt, wie schnell sowas dann auch passieren kann. Also aus dem Alltag heraus mit der Tochter eigentlich ein normales Gespräch und plötzlich gibt es da schon so diesen Twist. Und ich finde irgendwie durch dieses fast erzählerische, wie du es geschrieben hast, hat das was ganz Frisches. Das freut mich.
Ja, danke.
Gut, dann auf der Rückseite ist der Text von der Heide.
Frieden. Am allerliebsten wäre mir der, an den ich da nicht denken muss, weil es ganz einfach bloß normal wäre, dass kein Krieg herrscht. Kindliches Wunschdenken, ich weiß. Aber auch die Erwachsenengefühle und Gedanken kommen nicht klar damit. Krieg oder Frieden? Frieden und Krieg. Krieg und oder Frieden oder?
Ja, mir fällt gerade der Satz ein. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg.
Ja. Was es halt so schwierig macht, das Thema Frieden, ist, dass es ja irgendwie keine konkrete Antwort drauf gibt. Dass wir wissen alle, was es bedeutet, wenn was nicht friedvoll ist, wie Krieg. Mhm. Aber keiner kann sagen, okay, dann mach doch einfach so und dann ist es wieder Frieden. Mhm. Und was man natürlich beobachtet, ist, dass man dann eher in sich selber geht und dann den Frieden in den Büchern sucht, in der Natur sucht, in der Einsamkeit sucht oder in der Beziehung mit anderen Menschen und so weiter, aber irgendwie ist es so unzufriedenstellend, dass man das, was man dagegen setzen kann, gegen diesen Krieg, das fehlt so. Es ist nur, man kann die Lösung in sich selber finden, ich kann zufrieden sein mit meinem Leben und so weiter, aber das Konkrete, was man da dagegen machen kann, das ist so ein großes Fragezeichen oder da weiß man nicht, wie anfassen. Und das drückt, finde ich, auch dieses Gedicht aus. Ich fand es jetzt toll zu sehen, wie wir über die Texte eigentlich, ne? Also beim letzten Text hatten wir jetzt schon einen ganz differenzierten, anderen Blick auf Frieden an sich und haben plötzlich was zuordnen können auch. Es war eine tolle Entwicklung über sehr unterschiedliche Texte. Ja. Danke Peter auch für den Vorschlag.
Das war's mit dem kleinen Ausschnitt aus dem Lyriktreff. Also wir fanden es gestern sehr, sehr schön und spannend da zu sein und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, mal ein bisschen reinzuhören, wie sowas laufen kann. Das war jetzt eben gestern das Thema Frieden und ja, also vorgestern in dem Fall, weil wir sind ja in Vorproduktion, also Mittwoch. Und weil du jetzt ja schon so, Agiro, gesagt hattest, wann man diesen Lyriktreff besuchen kann, wie findet man denn generell raus, wann die Veranstaltungen laufen, findet man den Zugang, wie kann man euch ansprechen?
Also man findet uns natürlich im Internet, ja, www.stadtbibliotheken-reutlingen.de, da ist unser Veranstaltungsprogramm gut ersichtlich. Dann haben wir ein Monatsprogramm, ein gedrucktes, monatig ist es immer. Sieht man auch mal, wie viel wir machen. Das kann man eigentlich überall in Reutlingen finden, zum Teil auch in Tübingen sogar, an öffentlichen Stellen, wo Flyer ausgelegt sind. Wir haben einen regen Social-Media-Kanal, Instagram und Facebook, da kann man uns folgen. Wir haben einen Newsletter, den man abonnieren kann über unsere Website. Wir sind regelmäßig in der lokalen Zeitung vertreten über Ankündigungen, manchmal auch bei Radio Wüstewelle.
Ja, stimmt. Wir haben
ab und zu sagen, was drin. Das ist so ein kleiner Ausschnitt. Fällt der Kollegin, dem Kollegen noch was ein?
Ja, wir sind ja auch noch vor Ort und direkt ansprechbar von 10 bis 19 Uhr Dienstag bis Freitag und samstags haben wir von 10 bis 14 Uhr offen.
Habt ihr noch irgendwas, was ihr den ZuhörerInnen mitteilen wollt? Oder haben wir eigentlich jetzt das Gröbste gesagt?
Ja, wir haben viel gesagt. Ich würde sagen, nutzt Bibliotheken. Ne? Also wir sind offene Orte für alle. Wir sind ein super engagiertes Team. Wir sind jetzt hier drei und ich bin stolz, dass wir da so stellvertretend für so ein engagiertes Team sprechen können. Für Beate Meink, eine sehr offene Leitung, die auch alles so zulässt, was wir immer an Ideen haben. Unser Förderverein, die Freunde der Stadtbibliothek, die uns unterstützen bei unterschiedlichstem Kulturamt, Kulturamtsleitung, Angebächtiger. Ja, also das sind einfach da, wir haben einen guten Rückhalt und deswegen können wir so gute Arbeit leisten. Ja.
Dann sagen wir auf Wiedersehen für heute. Und schließen am Ende wieder mit einem Lied. Da hören wir mal rein in Alle Jahre wieder von der Jazz-Rausch-Big-Band. Magst du da nochmal was zu sagen?
Ja, das ist eigentlich ein Weihnachtslied oder ein älteres Stück aus der Weihnachtsplatte von Jazz-Rausch-Big-Band, die übrigens hier in wenigen Tagen am Freitag, 21.11. Darf ich Werbung machen dafür?
Ja.
Ja, schon. weil es ist wirklich empfehlenswert. Die Big Band ist der Hammer. Die spielt eigentlich Techno und kommt aber ganz klassisch ausgebildet auch als Jazz-Big Band daher. Und dieser Titel ist eher ein klassisch gespielter Swing-Titel. Total nett. Eigentlich ein Weihnachtslied alle Jahre wieder. Aber man erkennt es kaum. Und das Lustige ist, dass sie aus der Musik eine Quelle haben, den Titel Tiptoe von Thad Jones genommen haben und das fast im Original nachspielen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, dass sie alle Jahre wieder draus gebracht haben. Jazzmusiker sind ja sehr kreativ und deswegen finde ich, ja, es ist ein ganz gelungener Titel, weil da steckt viel drin, eigentlich Jazzgeschichte ein Stück weit. Die kennen sich echt aus in der Musik. Und sie machen was Neues draus.
Danke für den Einblick in das sehr tiefe Wissen. Das ist doch sehr schön. Dann verabschieden wir uns einmal. Also wir waren, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in Vorproduktion an den Mikros waren. Also ich war hier am Mikro für uns beide, also Sulvay. Der Marius hat die Technik gemacht. Und zu Gast hatten wir
Argiro,
Axel,
Susanne.
Dann viel Spaß mit Alle Jahre wieder von der Jazz-Rausch-Big Band.